Leto nahm einen Schluck aus seiner Fangtasche. Was, wenn es hier überhaupt kein Wasser gibt? Er dachte über seine Position nach. Er hatte zwei Würmer geritten, um hierher zu kommen. Er hatte sie angetrieben und halbtot freigelassen. Er befand sich hier tief in der inneren Wüste, wo sich der Stützpunkt der Schmuggler befinden musste. Wenn es hier Leben gab, wenn es hier existieren konnte, dann nur in der Nähe von Wasser. Was, wenn es kein Wasser gibt? Was, wenn dies gar nicht Fondak Yakododo ist? Er richtete das Fernglas noch einmal auf die Windfalle. Ihre äußeren Ränder schienen vom Sand zerfressen zu sein und sie hatte eine Reparatur nötig. Aber es war noch genug von ihr übrig, um Wasser aufzufangen. Aber was, wenn es trotzdem keines gab? Ein aufgegebener Siege konnte sein Wasser an die Luft verlieren. Aber warum sollte er aufgegeben worden sein? Warum hielten sich hier keine Aasvögel auf? Hatte man sie wegen ihres Wassers getötet? Aber wer hatte das getan? Und wer wollte es geschafft haben, sie alle auszurotten? Hatte man sie vergiftet? Vergiftetes Wasser. Die Legenden, die man sich über Yakododo erzählte, berichteten nichts darüber, dass man die Zisternen vergiftet hätte, aber die Möglichkeit bestand natürlich. Doch selbst wenn man die ehemaligen Bewohner ausgerottet hatte, würde das Gift nach dieser langen Zeit nicht seine Wirkung verlieren? Es war Generationen her, dass man die Iduali vernichtet hatte. Von Gift erzählte keine der zahlreichen Geschichten, die man über sie verbreitete. Leto setzte wieder das Fernglas an die Augen. Wie konnte man einen kompletten Siege ausrotten? Sicherlich waren einige der Leute entkommen, denn es kam selten vor, dass sich die ganze Gemeinschaft zu gleicher Zeit daheim befand. Es war immer jemand unterwegs, entweder in der Wüste oder in den Dörfern. Mit einem resignierenden Seufzer steckte Leto das Fernglas ein, glitt der dem Siege abgewandten Seite die Düne hinunter und nahm sich die Zeit, sorgfältig sein Destillzelt zu tarnen, indem er die heißen Stunden des Tages zu verbringen gedachte. Auch beseitigte er alle Spuren, die darauf hindeuteten, dass sich jemand auf dem Dünenkamm aufgehalten hatte. Als er sich in der Dunkelheit des Zeltes befand, wurden seine Bewegungen träger. In seinem sicheren Schutz verbrachte er die meiste Zeit des Tages damit, schläfrig vor sich hin zu dösen und gleichzeitig über mögliche Fehler nachzudenken, die er gemacht haben könnte. Seine Träume beschützten ihn. Aber gegenüber dem Urteil, dem er und Ghanima sich unterworfen hatten, würde es keinen Selbstschutz geben. Ein Versagen würde ihre Seelen verbrennen. Er aß Gewürzbiskuits, schlief, erwachte, um noch einmal zu essen, etwas zu trinken und sank erneut in den Schlaf zurück. Es war eine lange Reise gewesen, eine harte Prüfung für die Muskeln eines Kindes. Gegen Abend erwachte er, fühlte sich erfrischt und lauschte nach Anzeichen von Leben. Dann kroch er aus der sandigen Hülle. Hoch oben in der Luft trieben Sandwolken dahin und er fühlte, wie vereinzelte Körner, die aus einer anderen Richtung kamen, gegen seine Wangen schlugen. Er fühlte, dass ein Sturm im Anzug war. Vorsichtig robbte er dem Dünenkamm zu und warf noch einmal einen Blick auf die geheimnisvollen Felsen. Die zwischen ihm und dem Siege liegende Luft war gelb. Das deutete auf einen Coriolis-Sturm hin. Jenem Wind, der den Tod mit sich trug. Er würde einen Windteppich aus Sand mit sich führen, der in der Lage war, ein Gebiet zu überspülen, das 4 Breitengrade umfasste. Die desolat wirkende Leere der Gipspfanne leuchtete jetzt die Wolken reflektierend ebenfalls in einem gelben Schimmer. Der falsche Friede des Abends hüllte ihn ein. Dann zerbrach der Tag und die Nacht kam mit der Plötzlichkeit der Wüste. Die Felsen verwandelten sich im Licht des ersten Mondes in winklige Zackenlandschaften. Er fühlte die Aufschläge von Sanddornen auf der Haut. Das Getöse trockenen Donners klang wie das Echo ferner Trommeln. Und in der erleuchteten Zone zwischen Mond und Finsternis erkannte er plötzlich Bewegungen. Fledermäuse. Er hörte das Rascheln ihrer Schwingen ebenso wie das Quieken ihrer dünnen Stimmchen. Fledermäuse. Ob es nun Absicht war oder Zufall, dieser Ort vermittelte den Eindruck einer aufgegebenen Ödnis. Und dennoch sollte hier der Platz sein, an dem sich die halblegendäre Festung der Schmuggler befand. Fondak. Aber was, wenn er das nicht war? Was, wenn das Tabu immer gegolten hatte und er lediglich der leeren Hülle des geisterhaften Yakododo gegenüberstand? Leto kroch in den Dünenschatten zurück und wartete darauf, dass die Nacht in den ihr eigenen Rhythmus verfiel. Geduld und Vorsicht. Vorsicht und Geduld. Er vertrieb sich die Zeit damit, sich über Chaucers Reiseweg von London nach Canterbury zu amüsieren und listete die Entfernungen von Southwark zu den umgebenden Ortschaften auf. 2 Meilen nach St. Thomas, 6 Meilen nach Greenwich, 30 Meilen nach Rochester, 40 Meilen nach Sittingbourne, 55 Meilen nach Bourton-under-Blean, 58 Meilen nach Harbledown und 60 Meilen nach Canterbury. Es vermittelte ihm das Gefühl einer auf dem Strom der Zeitlosigkeit treibenden Boje. Zu wissen, dass nur wenige in diesem Universum sich an Chaucer erinnern konnten oder irgendein London kannten, außer jenem Dorf auf Ganseret. St. Thomas wurde in der orange-katholischen Bibel und im Azar-Buch erwähnt, aber Canterbury war ebenso aus dem Bewusstsein der Menschen verschwunden wie der Planet, auf dem sich die Stadt befunden hatte. Dort lag auch die Quelle seiner Erinnerungen verborgen und die jener Leben, die drohten, ihn zu verschlingen. Irgendwann würde er dieses Canterbury aufsuchen. Aber dennoch war seine derzeitige Reise länger und weitaus gefahrvoller. Leto erhob sich, überquerte den Dünenkamm und bewegte sich auf die mondbeschienenen Felsen zu. Er hielt sich in den Schatten verborgen und vermied jedes Geräusch, das dazu dienen konnte, seine Gegenwart zu verraten. Der Staub hatte sich, wie es oft vor einem Sturm geschah, verzogen. Die Nacht leuchtete klar. Obwohl der Tag nicht die geringste Bewegung offenbart hatte, hörte er jetzt kleine Geschöpfe zwischen den Steinen umherhuschen. In der Senke zwischen zwei Dünen stieß er auf eine Jarboa-Familie, die bei seinem Erscheinen das Weite suchte. Er setzte über die nächste Sandanhäufung hinweg, während eine bange Frage ihn beschäftigte. Die Spalte, die er aus der Ferne gesehen hatte, stellte sie wirklich den Zugang zum Siege dar? Und es gab noch andere Dinge zu bedenken. Die Sieges der alten Zeit enthielten Fallen, vergiftete Widerhaken auf dem Boden von Fallgruben, vergiftete Stacheln von Pflanzen. Ein fremenitischer Ausdruck fiel ihm ein, die Nacht der Ohren, und er horchte auf das kleinste Geräusch. Die grauen Felsen türmten sich nun vor ihm auf, und je näher er ihnen kam, desto gigantischer wurden sie. Als er lauschte, hörte er unsichtbare Vögel in den Klippen und den sanften Ruf geflügelter Räuber. Was hatte ihre Welt nur so auf den Kopf gestellt? Menschliche Dressur? Er fror plötzlich. Zwischen den Klippen leuchtete ein Feuer auf. Ein glitzernder Schein von Edelsteinen, die sich vor dem dunklen Mantel der Nacht abhoben. Es hätte eines jener Signale sein können, die man von einem Siege aus irgendwelchen Wanderern in der Bled gab. Wer waren die Bewohner dieses Ortes?